einen dänischen Produzenten für die Tour.
Radio frei.
Herbst, da mach
ich
Monatsrückblick.
Radio frei.
Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Monatsrückblick für den Monat Oktober. 31 Tage hat dieser Oktober und die meisten Menschen werden ihn genossen haben, denn es gab ein paar schöne Herbsttage und es gab vor allen Dingen Feiertage, wie den Tag der Deutschen Einheit, das heißt frei, und der Monat endete ja auch wieder mit einem Feiertag, nämlich dem Reformationstag. Für viele ist es einfach Halloween. In dieser Sendung blicken wir noch einmal zurück. Was gab es alles an Beiträgen, Reportagen, Interviews, welche Themen haben uns hier bei Radio frei beschäftigt. Und gleichzeitig ist es auch mal die Möglichkeit, mal so ein bisschen durchzustöbern, was haben wir eigentlich für unterschiedliche Sendungen. Ich kann immer wieder sagen, ihr könnt gern auch zu uns vorbeikommen, wenn ihr diese Sendung hört und sagt, Mensch, wir wollen auch ganz gern was machen, dann könnt ihr das tun. Die nächste Möglichkeit ist jetzt am Mittwoch, den 5. November um 18 Uhr gibt es da wieder einen Radioabend. Das heißt, ihr könnt uns kennenlernen hier in der Johannesstraße 156 und da werden wir erst ein bisschen essen und dann könnt ihr einfach mal so reinlauschen in so eine Redaktionskonferenz, in so eine Themenbesprechung. Ihr könnt aber auch selber Themen vorschlagen oder sagen, ich möchte mitmachen mit einer eigenen Sendung. So viel Werbung sei auch in eigener Sache erlaubt. Und genau bei zwei Menschen war das irgendwann mal so gewesen, nämlich bei Robert und Sven. Die sind irgendwann auch zu uns gekommen, haben gesagt, Mensch, wir wollen ganz gerne über bestimmte Themen einfach reden, was uns beschäftigt. Und die Sendung heißt Störung hat Vorrang. Die läuft jeden ersten Montag um 15 Uhr, so auch im Oktober. Und da war der Tag der Deutschen Einheit gerade erst ein paar Tage her. Und deswegen haben die beiden erstmal drüber gesprochen, wie sie eigentlich dieses lange Wochenende verbracht haben, nämlich ganz, ganz unterschiedlich.
Also ich habe dieses Wochenende tatsächlich als langes Wochenende wahrgenommen und der Tag der Deutschen Einheit ist so ein bisschen bei mir unterm Radar geflogen. Mhm. Es gab schon mal, glaube ich, andere Jubiläen, ich glaube zum 20. oder 30. Ich glaube zum 30. gab es ja hier in Erfurt Riesending, glaube ich, ne, hat es nur geregnet, aber war Riesenveranstaltung. Ich habe das eher so genutzt als den letzten Sonntag. Weil am Samstag und am Sonntag hat sich das Wetter gedreht, Freitag hat der Wetterbericht gesagt.
Das war prächtig, ich erinnere mich.
Genau, Sonne satt, was macht der
Alte? Das heißt, du warst auf dem Gaul oder was ist passiert?
Der alte Söder hat das natürlich ausgenutzt, hat sich früh aus dem Bett gequält, ist um 7.52 Uhr an Gleis 9 gestiefelt mit seinem Vollcarbon-Rennrad und ist dann mit dem Regionalexpress nach Coburg geschossen.
Ui.
In 36 Minuten.
Rüber gemacht.
Ne? Das passt ja auch zum Thema. Und in eine Route ausgewählt, die so ein bisschen entlang des grünen Bandes ging. Grünes Band sagt ihr natürlich als ökologisch versierter, sagt ihr was?
Hat ja auch super viel mit Umweltbildung zu tun.
Absolut. Aber ist ja so ein kleines Geheimnis. Ich bin großer Fan, Fan ist das falsche Wort. Ich interessiere mich für diese ganze Thematik. Innerdeutsche Grenze, grünes Band. Mhm. Und ich habe gedacht, ich fahre da einfach ein bisschen.
Ach so, warst du, ja?
Ich war tatsächlich einen kleinen Ausschnitt. Also in 36 Minuten nach Coburg gefahren und dann rückwärts von Coburg mit Südwind Richtung Norden dann in knapp 5 Stunden wieder in Erfurt gewesen. Mhm. 130 Kilometer auf dem Bock gewesen, durch ja eigentlich viel Natur gefahren. Mhm. Kaum Leute getroffen, das hat mich ein bisschen gewundert, war wie ausgestorben, keine Autos auf der Straße, nix, gar nichts. Ich war an so tollen Orten wie Mengerskreuth Hämmern, da wollte ich schon immer mal hin, oder wie die lokalen Leute sagen, Menghem. Und ich war nur mit mir und mein Fahrrad, meinem Atem, meinen dick eingepackten Füßen, mit Alufolie habe ich die eingepackt, weil es war schon ein bisschen kalt. In der Sonne war es okay, aber im Tal, wenn der Schatten da war, war es ein bisschen kalt. Und da bin ich eigentlich, ja, 5 Stunden schön mit Nordwind aus Franken über den Thüringer Wald wieder zurück nach Erfurt gehämmert.
War eine Rundfahrt und du bist dann mit demselben von Coburg wieder nach Erfurt zurückgeschossen.
Eben nicht, wenn du mir genau zugehört hättest.
Habe ich nicht, deswegen.
Mit dem Zug von Erfurt nach Coburg und mit dem Fahrrad von Coburg nach Erfurt zurück.
Ah ja.
Also nur die Hinfahrt mit dem Zug gemacht und dann zurück gepaddelt.
Also gab es ja einen Bezug zum Tag der Deutschen Einheit. Das ist immer im Grenzgebiet unterwegs gewesen.
Genau, aber es war halt nichts los. Ich habe nichts mitgekriegt.
Es war wirklich super.
Ja, wirklich. Und es war, also am Feiertag Fahrrad zu fahren, macht immer Sinn, weil es keine Autos auf der Straße gibt.
Bei uns oder bei mir ähnlich, im Privaten haben wir auch eine Wiedervereinigung begangen, oh, aber nicht politischer Art, sondern eben privater Art, denn ich habe mich gekümmert mit meiner Familie, meine Oma mit ihren drei Geschwistern zusammenzuführen. Wir waren auch in Berlin, dem geschichtsträchtigen Ort der Wiedervereinigung. Wir haben aber auch nichts mitbekommen, weil in Spandau, weil mit vier über 80-Jährigen unterwegs.
Warum
also
Berlin?
Meine Oma noch nicht ganz, 79. Und ihrem Bruder Hilmar 89,
ui,
der älteste von den Vieren, also alle vier die gleiche Mutter und dann zwei, ein Vater und die anderen zwei, den anderen Vater. Spannende Lebensgeschichte, kann ich vielleicht mal als Aufhänger für eine kleine Familiensendung mal mitbringen, denn das war natürlich erstmal sehr emotional und schön und wir haben diese vier Menschen nochmal miteinander in Kontakt gebracht und es gab Kaffee und Kuchen und es gab alte Geschichten. Also wir reden vom Jahr 1945, wo Hilmar, der älteste Bruder meiner Oma, den zweitjüngsten aus Babelsberg mit der Mutter durch das zerbombte Berlin abgeholt hat.
Und er lebt noch in Berlin?
Ja.
Und deswegen habt ihr euch in Berlin getroffen?
Richtig.
Und wo kamen die anderen her?
Genau. Meine Oma lebt mittlerweile in Halle und die anderen zwei in Berlin und die vierte Schwester in Angermünde, der ehemaligen Heimat meiner Mutter und meiner Oma in der guten alten Uckermark, nördlich von Berlin. Genau. Das war der 3.10.2025 bei uns.
Aber warum nichts mitgekriegt in Berlin am Tag? Also warum? Was?
Nichts mitbekommen.
Nee?
Nee, in Spandau hat sich da nichts ereignet.
Ich hatte einen Gedanke beim Fahren, und zwar der Gedanke war, muss man vielleicht auch gar nicht mehr thematisieren. Ja, es ist ja nicht nur so ein Gedanke, aber ist doch gut, wenn man es gar nicht mehr thematisieren muss. Also wenn es einfach schon, aber es greift zu kurz, natürlich wird das ewig ein Thema bleiben.
Soweit ein ganz kleiner Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Sven und Robert und ihre Freizeitaktivitäten und Erlebnisse rund um den Tag der Deutschen Einheit. Es ging in der fertigen Sendungen dann auch um andere Themen, um Erinnerungen an die Kindheit und. Ihr könnt die Sendung gern einmal anhören. Sie läuft jeden ersten Montag im Monat um 15 Uhr. Störung hat Vorrang. alles hat ja einmal einen Anfangspunkt und bei uns liegt der im Oktober. Am 6. Oktober 1990 gab es nämlich die erste sechsstündige Live-Sendung von Radio Frei in der Meister-Eckert-Straße. Und das war in der Aula des heutigen Ratsgymnasiums, damals Interclub. Und wir haben natürlich zurückgeschaut, wir haben bereits im September groß gefeiert, diesen 35. Geburtstag. Aber am Montag, den 6. Oktober, als es dann wirklich richtig soweit war, da hatten wir einen Gast, also ich und Carsten haben geredet mit Steffen Müller, der sowieso hier regelmäßig bei Radio Frei ist und festes Mitglied, Techniker ist, aber auch viel mehr als das, nämlich jemand, der von der ersten Stunde an mit dabei war. Deswegen waren das wirklich kurze Wege und insofern kein klassisches Interview, sondern eher ein Gespräch zu dritt unter Freunden. Und das war mal ganz interessant, weil eben Steffen aus erster Hand eben auch erzählen kann, wie war das damals am 6. Oktober 1990 technisch auch gesehen. Denn heute klingt es alles so selbstverständlich, ja, man baut irgendwas Kleines auf, hat ja, die Technik ist ja heute auch wesentlich kleiner geworden und legt dann einfach los, aber man musste ja erstmal irgendwie eine Verbindung herstellen, dass man überhaupt nach draußen senden kann. Und da war es zum Beispiel notwendig, dass man irgendwo einen Sender versteckt, weil noch war das alles nicht so richtig erlaubt 1990. Und dieses Versteck, das befand sich in einem Hochhaus und dann musste, jetzt kommen schon die Begrifflichkeiten, eine Richtfunkstrecke eben bis zur Meister-Eckert-Straße, dem Ort der Veranstaltung, errichtet werden. Und Carsten hat im Gespräch, was wir mit Steffen geführt haben, eigentlich die entscheidende Frage gestellt.
Wie kam das Signal eigentlich zu dem Hochhaus, wo der kleine Piratensender war?
Das war eine Richtfunkstrecke, ja.
Eine Richtfunkstrecke?
Also das war diese Hochhäuser, die am Südring stehen, die gibt's ja nach wie vor. Da hatten wir halt, die Mutter eines Freundes von uns hat da gewohnt und die hat gesagt, ist okay, ihr könnt hier aus meiner Wohnung senden. Und aus der Wohnung geht nicht, du musst ja aufs Dach mit der Antenne, aber diese Neubau-Hochhäuser, die hatten ja den Vorteil, die hatten so Abluftschächte, die gingen halt vom Dach runter in jede Küche.
Oh.
Und da ging unser Kabel durch. Die Antenne stand oben auf dem Dach, die Sendeantenne, und das Kabel ging dann durch und das war auch super, weil es eigentlich super anonymisiert hat. Denn du hast auf dem Dach gesehen, da geht ein Kabel in den Abluftschacht, aber du wusstest ja nicht, in welcher Wohnung kommt das wieder raus, ne? Und es war auch lustig, das verlegen, weil wenn du keine Ahnung von so einem Haus hast, dann musst du da auch Try and Error, dann haben wir da oben das Kabel durch und dann jemand stand in der Küche und gehorcht und kommt da mal irgendwann was und dann kam irgendwas und dann konnten wir das Kabel so durchziehen. Das war natürlich sehr cool. Und wir hatten halt in der Wohnung unseren kleinen Sender stehen und konnten da super senden, weil das auch hoch genug ist für den Innenstadtbereich. Und dann musste aber unser Signal ja dorthin kommen. Du kannst ja nicht ein Kabel vom Interclub bis zum Südring ziehen.
Das wäre sehr weit gewesen.
Und da haben wir eine Richtfunkstrecke gemacht. Und eine Richtfunkstrecke, also wir hatten ja den Vorteil, dass wir waren zwei in unserer ursprünglichen Radiogruppe, die sich schon auskannten mit Funktechnik. Das war ich und noch ein anderer Freund, weil wir schon in der Jugend angefangen hatten. Wir waren in einer Amateurfunkclubstation. Die gab es hier in Erfurt. Später kam übrigens noch jemand zum Radio dazu, Manfred, der jetzt leider schon gestorben ist, der war auch in dieser Amateurfunk, in dieser Clubstation.
Wie hieß Amateurclub?
Der hieß Amateurfunkclubstation, ja.
Und genau. Da hattest du in der Zeit quasi schon was
ja,
für Amateurfunker,
also, konnte ja,
man
genau.
Da sich so ein bisschen ausprobieren.
Wir sind da hingegangen, also da war ich 16 oder sowas, zwischen 14 und 16, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und das war verbreitet so, wenn du als Jugendlicher dich so für so Elektronik und solche Sachen interessiert hast, dann wusstest du, dass es sowas gibt. Und dort ging es ja nicht nur darum, dass du dort funken konntest, das war tatsächlich so, da gab es dann, also konntest halt diesen CB, nicht CB-Funk, sondern Amateurfunk machen halt, das heißt, du konntest auch tatsächlich weltweit mit anderen Clubstationen kommunizieren, entweder per Morsen, das war ein bisschen langweilig, aber es gab tatsächlich auch Sprechfunk, das heißt, du konntest auch mit jemandem aus Australien per Sprechfunk kommunizieren, so. Zu DDR-Zeiten. Und das war natürlich eine Aufregung.
Also habt ihr das wirklich gemacht? Dann
auch, weil hast du da nicht sich da irgendwie überwartet?
Naja, das war so, das war natürlich sehr stark formatiert alles. Du konntest nicht frei reden. Du hast dich in sogenannten Q-Gruppen unterhalten. Das ist auch im Grunde heute noch so. Da geht es ja darum, bei so einem Amateurfunk oder bei diesem Funk, der um die ganze Welt geht, die Qualität ist ja übelst schlecht und deswegen wird die Kommunikation stark strukturiert. Es gibt diese Q-Gruppen, das besagt, das kannst du dir vorstellen, wie so eine Abteilung von für Informationen. Ne? QTH zum Beispiel ist die Uhrzeit, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hast du in diesen Gruppen kommuniziert, hast gesagt, hello, my QTH is, und dann kam 9 o'clock oder irgendwas. Ne? Und dadurch, also dann konntest du nicht einfach irgendwas anderes erzählen, ja? Und dann hast du eben noch, du hast für alle möglichen Sachen eine Q-Gruppe gehabt, für die Uhrzeit, für den Standort, für das Anliegen und so weiter. Ne? Und in diesen Q-Gruppen hast du geredet und du durftest das auch nur, wenn du da angefangen hättest, frei zu reden, dann wäre das wahrscheinlich dein letztes Funkgespräch gewesen.
Aber trotzdem muss ich sagen, auch so wenn du das nicht frei reden konntest, war es ja toll zu wissen, da hat jetzt wirklich jemand in Australien reagiert.
Ja, das war ja der Thrill, das war ja die Aufregung für dich. Also du warst ein 16-jähriger DDR-Junge und dann hast du mit jemandem gesprochen, der in Australien gerade vor seinem Funkgerät sitzt. Das hat natürlich gekickt. Ne? Ja. So, und aber jetzt mal nicht ausschweifen.
Ja,
der Hintergrund war, dass wir deswegen wussten, wie kann ich überhaupt funken? Was ist überhaupt eine Richtfunkverbindung? Wie kriege ich das hin und so, also dass wir da so ein bisschen Wissen hatten. Natürlich allein hätten wir das nicht hingekriegt. Wir hatten ja andere Radiosender, die auch das technische Know-how hatten und natürlich auch die Technik selbst, die dann eben uns die Sender gegeben haben. Und genau, und da hatten wir auch gemeinsam überlegt, wie machen wir denn das? Und dann haben wir gesagt, na gut, dann bauen wir hier eine Richtfunkstrecke auf. So.
Was ist denn eine Richtfunkstrecke?
Eine Richtfunkstrecke ist, du sendest halt nicht wie bei einem normalen UKW-Sender, machst du einen Rundstrahler, das heißt, du sendest in gleichmäßig rings um dich rum, so in Kugelform quasi, und bei einer Richtfunkstrecke, da sendest du eine sogenannte Keule, das heißt, in eine Richtung starkes Signal und in alle anderen Richtungen nicht. Das ermöglicht dir zum einen, dass du halt mit geringer Leistung trotzdem gezielt eine längere Strecke überwinden kannst. Du bündelst das sozusagen, könnt ihr euch vorstellen, wie eine Taschenlampe. Wenn du bei einer Taschenlampe, da gibt's ja auch welche, da kannst du vorne so den Fokus ändern, ja, und dann machst du wie so einen dünnen Strahl, der aber dafür ziemlich weit reicht, ne? Gegenüber einer Deckenlampe, das ist der UKW-Sender, der in alle Richtungen strahlt, ne? Licht ist ja auch nichts anderes, es ist beides elektromagnetische Strahlung, so.
Na? Das habe ich gut verstanden, jetzt wirklich gegen Ende, ich wollte jetzt nicht, es war jetzt ja sehr spontan jetzt auch dieses Gespräch, aber bei meiner erste Zeugenzeit, wenn du das alles so beschreibst, Steffen, da hätte ich mir vorstellen können und ich glaube, deswegen habt ihr wahrscheinlich auch die Probesendung am 29. September gemacht, weil ihr konntet euch ja nicht darauf verlassen, 1990, ihr konntet euch ja nicht darauf verlassen, wie du es jetzt beschreibst, dass das alles am 6. Oktober so funktioniert, ihr müsst es ja mal ausprobiert haben, oder?
Ja, die Probesendung war eher, da ging es hauptsächlich darum einzuschätzen, wie weit wir das Stadtgebiet versorgen können. Wir hatten also, unser Hauptsender waren 80 Watt UKW-Sender, das ist nicht viel, ne? Und wir wussten halt nicht, wenn wir das selbst an einem hohen Punkt, diesen Sender anknipsen, kann man das wirklich in der ganzen Stadt hören oder zum Beispiel nur in der Innenstadt. Ne? Und das war eigentlich der Hauptzweck für diese Probesendung, dass wir dann eben den Sender da mal anmachen, für eine halbe Stunde war das. Und dann an verschiedenen Stellen der Stadt auch im Randbereich hören, um zu sehen, kommt das Signal dort noch an. Ne?
Also habt ihr verschiedene Leute postiert, auch am Stadtrand, die dann gecheckt haben, ob man das im Radio dann hört.
Also alle wussten, wann diese Sendung läuft und je nachdem, wo die Leute gewohnt haben oder gerade waren, haben sie eben gesagt, okay, wir hören, und dann konnten wir das zusammentragen und dann haben wir gewusst, okay, wir kriegen eigentlich schon doch die Stadt Erfurt, also mal abgesehen von so bestimmten Gebieten, wo es dann da beim Steiger hinten hochgeht und so, die Neubaugebiete dann Herrenberg, Wiesenhügel, da war es dann ein bisschen schwierig, aber der Rest und nach Norden raus ging es sogar richtig weit, ja, weil das da schön flach rausgeht so.
Das muss ich euch auch nochmal fragen, das ist mal zweigeteilt die Frage, nämlich genau das Publikum, was ihr erreicht habt. Einmal vor Ort, wisst ihr noch, war die Bude richtig voll, weil ihr habt ja vor allen Dingen Flyer verteilt, muss ich ja auch sagen, es war ja lange vor dem Internet und dementsprechend Social Media, was man heute so machen würde, Instagram oder so. Ihr habt ja auf Flyer gesetzt und die Hütte war voll, Fragezeichen?
Die Hütte war voll. Keine Ahnung, wie das, Mund-zu-Mund-Propaganda, wir hatten Plakate gemacht, eine befreundete Druckerei, da hat jemand von uns da gearbeitet, die haben irgendwie Plakate gedruckt, glaube ich. Oder es hat funktioniert. Es war die Hütte war tatsächlich voll, muss man sagen. Und da kamen auch Leute, und das ist ja das Interessante, da war gerade Kommunalwahlkampf, wenn ich mich richtig erinnere, da kamen Politikerinnen und Politiker, weil die dachten, das ist ja eine Veranstaltung, das ist schon alles in Ordnung. Da haben wir mit denen gesprochen und ich weiß nicht, jemand, glaube ich, von der Schotte ein paar Durchsagen gemacht hat, die Vorstellung, die haben das so angenommen als legales Ding, als legalen Auftakt. Stand ja da auch, glaube ich, dann in der Zeitung und so weiter. Danach, das war ja der Trick, zu sagen, wir sind da, wir sind schon,
ne? Genau, das war ja so ein Teil der frechen Taktik sozusagen. Ganz selbstverständlich zu sagen, wir sind jetzt hier Lokalradio in Erfurt, um das gar nicht zu thematisieren, nach außen, wie ist denn das jetzt hier mit der Rechtslage, sondern wir haben uns gesagt, wir stellen uns einfach auf den Standpunkt, das ist legal. Es ist zwar noch
legitim.
Legitim, es ist zwar noch nicht genau gesetzlich geregelt, aber an und für sich haben wir dieses Recht, das zu machen.
Soweit also die technischen Erläuterungen, und das war keine Selbstverständlichkeit, dass überhaupt die allererste Sendung von Radio Frei am 6. Oktober 1990 an Samstag auf Sendung ging im Interclub, dem heutigen Ratsgymnasium. Viele ältere Erfurter und Erfurterinnen kennen es auch noch als Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft oder Haus am Breitstrom. Und da habt ihr mal gehört, wie das wirklich geklungen hat. Hören wir mal hinein in die erste Sendung. So, das klang natürlich alles ein bisschen anders als heute, als ihr es jetzt gerade hört. So war die Anmoderation von Martina und Christiane.
Natürlich wollen wir zu Wort kommen, aber natürlich sollen hier auch die Hörer zu Wort kommen, und das in erster Linie. Und neben Diskussionen und Gesprächen soll auf alle Fälle heute Abend hier gefeiert werden.
Es waren international gesehen politisch aufregende Tage im Oktober, und deswegen blicken wir auch darauf zurück hier in diesem Monatsrückblick. Denn natürlich gibt es Formate bei uns wie den Espresso-Plausch oder auch aus neutraler Sicht, in denen wir Menschen befragen, wie sie in dem Fall den Nahostkonflikt einschätzen und ganz konkret das jetzige Waffenstillstandabkommen, was dazu führte, dass die israelischen Geiseln freigelassen wurden im Austausch mit palästinensischen Gefangenen. Und Albert Jörrimann, der sitzt in der Schweiz und hat eben seinen Blick aus neutraler Sicht. Und wir hören mal in diese spezielle Ausgabe hinein, wo er das alles einordnet, diese Waffenruhe, was das jetzt bedeutet und uns auch ein paar Hintergründe gibt.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Mit der Freilassung der letzten israelischen Geiseln durch die Hamas endet ein Kapitel in der Geschichte des Nahen Ostens. Die ganze Welt freut sich über diese Zäsur, eine positive Entwicklung mitten im Meer der Katastrophen der letzten Zeit. Eine Portion zu viel Salz in der Suppe bildet die Tatsache, dass man der Lastwagenhupe einen Teil des Erfolges nicht absprechen kann, was in erster Linie auf der bedingungslosen Unterstützung der israelischen Kampagne zur Zertrümmerung des Gazastreifens zuzuschreiben ist. Aber trotzdem, wie auch immer, nach den Freudenfeiern stellen sich die alten Fragen unter neuen Vorzeichen. Von einer Nachkriegsregelung im Gazastreifen und im Westjordanland kann im Moment die Rede nicht sein, da Israel die Besetzung des Westjordanlandes vorantreibt und im Moment auch auf den Gazastreifen schielt. Solange die israelische Bevölkerung die radikalen Jüdinnen nicht aus der Regierung wirft, ist keine Pause bei der Annexion zu erwarten. Im Gazastreifen bleibt für die Orthodoxen im Moment noch die Frage zu lösen, was man mit den Störefrieden den 2 Millionen dort ansässigen Palästinenserinnen machen kann. Diese Frage hatten wir schon einmal. Nach der Vertreibung von 750.000 Palästinenserinnen anlässlich der gewaltsamen Einrichtung des Staates Israel. Damals richtete man in bestimmten Zonen Palästinenserinnenlager ein, in welchen sich die Erinnerung an das große Unrecht über Jahrzehnte hinaus hielt, während die Palästinenserinnen selber zu einem Faustpfand der arabischen Politik wurden, aber in den neuen Dauerprovisorien in Jordanien, in Syrien und im Libanon auch immer wieder für Probleme sorgten. Aus Jordanien wurden sie vor 55 Jahren ganz vertrieben, nachdem sie Jordaniens Niederlage gegen Israel im Sechstagekrieg zum Anlass genommen hatten, einen Putschversuch gegen den jordanischen König durchzuführen. Die Geschichte der Flüchtlingslager im Libanon ist ebenfalls keine Erfolgsgeschichte. Sie gerieten unter die Räder des libanesischen Bürgerkriegs vor 40 Jahren und anschließend gerieten sie in den iranischen Einflussbereich unter der Hoheit der Hisbollah, während der libanesische Staat selber zunehmend nur noch in Einzelteilen funktionierte. Das überlieferte Konfliktpotenzial besteht auf jeden Fall in der gesamten Region fort und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Formierung neuer Widerstandsgruppen führen. Im Moment verfügen Israel und die USA über die absolute Technologiehoheit im militärischen Bereich, was die gesamte Palästinenserinnenbewegung in den letzten 2 Jahren zu spüren bekommen hat, einschließlich der Hilfskräfte im Iran. Nach dem Motto «Am Grunde der Moldau wandern die Steine, das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine» steht zu vermuten, dass sich die militärischen Gleichgewichte bei Gelegenheit wieder verlagern werden. Hier muss man aber Gegenkräfte zum Gespann USA-Israel anderswo suchen als im Iran. Russland und China haben im Moment andere Sorgen. Als Regionalfürst winkt der Erdopampel herüber. Man hat bisher aber noch nichts gehört davon, dass er das Gleichgewicht vor allem bei den aktuell schwachen Nachbarn Iran und Syrien nachhaltig zugunsten der Türkei zu verändern imstande ist. Die Vereinigten Staaten haben mit einiger Sicherheit auch zu diesem Thema eine Meinung und werden nicht zögern, dem Generalstab und dem Erdopampel diese auch vorzutragen, egal ob auf der Geige oder mit einem Dudelsack. Kaum einmal erwähnt werden die Potentaten von der arabischen Halbinsel. Insbesondere der Journalistenmörder Mohammed bin Salman erscheint als wahrer Friedensfürst, der obendrein mit der Familie Trump eine natürliche Alliierte gefunden zu haben scheint. Es ist naheliegend, dass man auch in dieser Beziehung ein paar Hintergedanken anstellt, ganz und gar ohne Ambitionen wie früher, als sich die saudischen Herrscher mit dem sinnlosen Verprassen ihrer Erdöleinnahmen begnügten, stelle ich mir die modernen Regierungen in den Golfstaaten und auf der arabischen Halbinsel denn doch auch nicht vor.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörimann.
steady strangers, get to work, late again. HR meetings so mundane, keyboards typing, click tap ban, microwave, AC fans.
Wir von Radio Frei erzählen nicht nur Geschichten und versuchen, die Wirklichkeit möglichst getreu wiederzugeben, sondern wir erinnern auch an Geschichte. Und nicht nur wir, auch andere tun das. Und wir beschäftigen uns immer wieder mit Erinnerungskultur. Und das war auch in diesem Monat Oktober ein größeres Thema. Denn es ging unter anderem darum, wie gehen wir mit dem Gedenken an den Holocaust hier in Erfurt um? An all die Menschen, die jüdischen Menschen, die verschleppt wurden, die deportiert wurden. Und seit 16 Jahren gibt es da in Erfurt inzwischen 9 Denknadeln und nun auch 21 Stolpersteine, die an das Schicksal dieser deportierten und später auch ermordeten jüdischen Menschen erinnern. Im Oktober wurden 5 neue Stolpersteine verlegt in der Werner-Seelen-Bewegung in der Straße für die Familie Heinemann und am Löwer Wallgraben für das Ehepaar Rehbock. Und bei der Stolpersteinverlegung am Löwer Wallgraben 3 für das Ehepaar Rehbock war ich mit dabei.
Yitkadal ve Yitkadash Shemei Rabba באלמאדי ורח ירותך, וימליך מלכותך, בחייכון וביומיכון, ובחיית כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
Es ist ein besonderer, stiller Moment, als Milan Andic, Kantor der jüdischen Landesgemeinde Thüringen, das jüdische Totengebet, Kaddisch genannt, spricht. Rund 50 Menschen sind zum Erfurter Löwerwallgraben 3 gekommen, um hier ganz konkret an das jüdische Ehepaar Frieda und Sigmund Rehbock zu erinnern. Beide lebten hier 6 Jahre lang, um schließlich im Mai 1942 in das Vernichtungslager Bielsche deportiert zu werden. Dort werden sie ermordet. Zwei Stolpersteine erinnern nun an die Rehbocks. In ihrer Rede beschrieb Mitorganisatorin Franziska Friedrich das Leben der beiden und verwies auch auf heute noch aktuelle Fragestellungen.
All das ist gerade einmal 83 Jahre her. Rehbocks waren Bürger wie wir, die in Erfurt gelebt, gearbeitet und geliebt haben. Und die am Ende nach diversen Schikanen, Verfolgung und Deportation im KZ Bielsche ermordet wurden. Ich frage mich, was hätte ich getan? Wären Rehbocks meine Nachbarn, meine Freunde gewesen?
Genau diese Frage stellte sich auch die Patin des Stolpersteins für Frieda Rehbock.
Das geht mir nahe. Und ich weiß aber auch ganz genau, dass damals in Zeiten von Sippenhaft es auch wieder eine existenzielle Frage war für jeden, der bemerkt hat, was da falsch gelaufen ist. Mische ich mich ein oder nicht? Denn wie gesagt, die Grundrechte waren für alle eingeschränkt, sodass man aus seinem bequemen Leben von heute heraus nicht genau sagen kann, was man selber getan hätte. Das ist so eine Frage, bei der man erst weiß, wenn man in der Situation war, was man wirklich machen hätte können, was man eben tut, aber alleine, dass man sich überlegt, wäre ich bereit, etwas zu tun und was könnte ich tun, das ist schon ein erster Schritt, denke ich.
Insgesamt 21 Stolpersteine erinnern nun an das Schicksal jüdischer Menschen in Erfurt. Mehrere hundert Familien, Frauen, Männer wurden während des Dritten Reichs vertrieben, deportiert oder ermordet. Die Idee zu den Stolpersteinen kommt von Gunter Demnig. Die Stolpersteine gibt es seit mehr als 30 Jahren. In Erfurt gab es lange Zeit als Erinnerung an die Schicksale der jüdischen Menschen die Denknadeln. Erst im letzten Jahr wurde auch in Erfurt der erste Stolperstein gesetzt. Sophie Marie Hohmann von der Initiative Stolpersteine Erfurt ist dankbar über das generelle Interesse und auch die Vorschläge von außerhalb.
Also man muss erstmal sagen, dass wir gerade, die Verlegungen sind alles Anfragen, die uns erreichen. Und jetzt, wo wir irgendwie präsenter werden, kommen auch schon, wir haben jetzt eine Anfrage aus Australien von einer Familie, die sich wünscht, dass wir Verlegungen, also sozusagen, wir sind gar nicht, dass wir jetzt selbst eigentlich die Person aussuchen, sondern es kommt eigentlich gerade noch von uns, von außen und das ist natürlich ganz toll. Und wir haben jetzt bisher ja auch nur für jüdische Familien Stolpersteine verlegt. Das möchten wir auch gerne in Zukunft ausweiten. Für die jüdischen Familien, muss man sagen, ist die Forschungslage sehr gut. Es gibt das Buch Ausgelöschtes Leben von Dr. Jutta Hoschek, die eine wirklich wertvolle Grundlage hat. Und wir haben eine kleine Forschungsgruppe bei uns in der Initiative, die immer die Inschriften vorbereitet, dann nochmal im Stadtarchiv das auch verifizieren lässt. Und was auch noch wirklich wichtig ist bei der Recherche, ist nochmal die Quellen, die dann auch die Nachfahren und Familien haben, weil da kommen dann nochmal Informationen, die wir hier in Erfurt gar nicht haben und so ergibt sich dann natürlich immer noch eine oft lückenhafte Biografie, aber trotzdem können wir ein bisschen mehr über die Menschen erfahren.
Um zusätzlich etwas über das Leben der jüdischen Menschen und ihr Schicksal während des Dritten Reichs zu erfahren, gibt es auf der Internetseite der Initiative Stolpersteine weitere Infos. Und dann auch noch ein paar weitere, noch vage Ideen, so Sophie Marie Hohmann.
Bisher haben wir, weil die Inschriften auf den Stolpersteinen sind ja auch sehr kurz, wir haben jetzt schon eine Webseite, wo wir nochmal ausführlicher Biogramme, da gibt es eine digitale Karte, da kann man die Stolpersteine finden. Ein Audioguide ist bisher nicht geplant, man muss auch sagen, wir sind auch wirklich noch so im Aufbau und organisieren, aber wir haben bei der letzten Verlegung auch eine Angehörige von einer Familie, die lebt in Berlin und die hat eine App entwickelt, mit der man die Stolpersteine fotografieren kann und dann auch auf das Biogramm kommt. Vielleicht ist auch das etwas, was wir dann in Zukunft mal verfolgen werden, aber gerade sind wir noch dabei, uns ja mit dem Kern der Aufgabe, also mit der Verlegung von Stolpersteinen zu beschäftigen.
Wer also mehr über das Schicksal der Familie Rehbock und der anderen Familien erfahren möchte, geht einfach auf die Internetseite www.stolpersteine-erfurt.de. Noch einmal ein Ausschnitt aus der Rede von Franziska Friedrich über das Leben von Sigmund Rehbock.
Sigmund kam aus Eisenach. Er wurde 1883 geboren und wuchs dort mit zwei Brüdern auf. Seit 1908 lebte er in Erfurt, wo er zunächst als Handlungsgehilfe, später als Kaufmann tätig war. Wie fanden die beiden zueinander? Wir wissen es nicht. Naheliegend ist, dass sie sich durch Friedas Schwester Rosa kennenlernten, die mit ihrem Mann Samuel Blum eine Webwarengroßhandlung in der Erfurter Bahnhofstraße betrieb.
Die Patenschaft für den Stolperstein von Sigmund Rehbock hat der Lehrer Jakob Liebig übernommen. Er ist eher zufällig und ganz naheliegend auf die Erfurter Stolpersteine aufmerksam geworden.
Beim Spazierengehen. Ich glaube, das ist ja auch das Bestechende an den Stolpersteinen, dass man einfach darüber stolpert, in Anführungszeichen, und das wahrnimmt. Und es ging mir so, dass ich Anfang letzten Jahres oder Ende vorletzten Jahres, 23, mich gefragt habe, gibt es denn eigentlich Stolpersteine in Erfurt? Und gesehen, es gibt die gar nicht. Und dann habe ich mitbekommen, es gibt diese Stecknadelaktion. Ja, aber es gibt die Stolpersteine gar nicht. Und das fand ich irgendwie schon bemerkenswert für eine Landeshauptstadt und für eine Stadt, die so nah am Konzentrationslager Buchenwald ist. Und dann habe ich mich eben irgendwie gefreut im Jahr 2024, okay, doch, jetzt gibt es eine Initiative und jetzt werden Stolpersteine verlegt.
Und dann hat sich Jakob Liebig sehr spontan entschlossen, die Patenschaft zu übernehmen und die Initiative Stolpersteine in Erfurt zu unterstützen.
Ich arbeite an einer Schule hier in der Nähe und da gab es ein Aushang zu dieser Verlegung. Und eigentlich wollte ich mich schon früher melden, aber wie das dann immer so ist im Arbeitsalltag, gehen die wichtigen Sachen unter. Und ich hatte das die ganze Zeit noch im Kopf und dann hat mich tatsächlich der Zeitungsartikel aus der Thüringer Allgemeinen nochmal angestupst und dann habe ich gedacht, jetzt mache ich's. Und ich wohne eben hier im Carré und dachte, da kann ich die Patenschaft gut übernehmen, weil ich wirklich regelmäßig hier vorbeikomme. Und dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben und wurde sofort zurückgerufen.
Und so erinnern in Erfurt die 21 Stolpersteine an die während des Dritten Reiches deportierten und vertriebenen jüdischen Familien Markus, Wolf, Adel, Feiner, Meierstein, Hacker, Heinemann, Rehbock und den Kaufmann Karl Klar.
Heart's on the loose. You rolled them sevens with nothing to lose. This ain't no place for the weary kind. You called all your shots, shooting a ball at the corner truck stop. How this don't feel like home anymore. And this ain't no place for the weary kind. And this ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try. feel the same. Whiskey has been a thorn in your side, it doesn't forgive the highway that calls for your heart inside. And this ain't no place for the weary kind. This ain't no place to lose your mind. This ain't no place to fall behind. Pick up your crazy heart and give it one more try.
Es ist schon ganz praktisch, wenn man ein besonders großes Fahrrad hat mit einem riesigen Korb, um etwas zu transportieren. Wobei Korb ist hier schon fast despektierlich. Diese speziellen Fahrräder heißen Lastenräder und die gibt es auch in Erfurt. Erfurts lang ersehntes Lastenrad, das Ganze abgekürzt heißt Ella, gibt es seit 9 Jahren und inzwischen besteht diese Lastenradflotte aus 11 Fahrrädern. Und diesen Monat, im Oktober, war Florian von dieser Initiative Ella zu Gast, um mal zu berichten, wie läuft das eigentlich, was sind die Pläne für die Zukunft und worauf wird geachtet bei den verschiedenen Lastenrädern. Die sind ja nicht alle gleich. Wir hören mal rein in das Gespräch, welches Marie eben mit Florian geführt hat.
Also wir schauen, dass wir möglichst auch verschiedene Räder anschaffen. Weil es gibt auch Städte, die haben alles, sag ich mal, ein Modell. Das ist natürlich für die Wartung und für den Umgang deutlich einfacher.
Ja.
Wir machen es uns ein bisschen komplizierter, aber sonst wäre es ja auch langweilig. Auch einfach, damit man mal verschiedene Sachen ausprobieren kann. Wir haben halt zweirädrige, wir haben dreirädrige, wir haben kleinere und größere, welche die für Kindertransport wunderbar geeignet sind, also mit Sitzbank drin und auch Anschnallgurten für die Kleinen. Und welche, die halt praktischer sind, um wirklich große Lasten damit zu transportieren. Wir haben auch einen großen Lastenanhänger, also einen dreirädrigen großen Lastenanhänger, wo man 150 Kilo draufpacken kann. Also,
und den hängt man sich dann an ein normales Fahrrad dran, oder wie?
Man braucht die Kupplung und so. Ja. Deswegen funktioniert das sozusagen auch nur mit einem von unseren Lastenrädern.
Man hängt dann den Anhänger an ein Lastenrad, genau, noch hinten dran.
Ja.
Doppelt.
Genau. Und der ist dann richtig groß und dann kriegt man halt richtig was weg, weil da ist auch die Ladefläche ist 1,65 Meter lang. Also da kann man wirklich richtig viel transportieren. Und das ist praktisch. Das macht Spaß. Also das sind, glaube ich, auch so die Einsatzgebiete. Große Dinge zu transportieren. Mhm. Wir hatten hier schon irgendwie so einen großen Barkühlschrank oder Baumaterialien. Kindertransport, ganz klassisch, ist natürlich auch immer gut, einfach um das mal auszuprobieren. Wir hatten schon Leute, die ihren behinderten Bruder mitgenommen haben, weil sie gesagt haben, hey, wir haben hier ein Familientreffen und da kann ich selber fahren. Und da waren die aber oben an den Seen, dort bei Stotternheim, und waren total begeistert, hatten einen wunderschönen Tag. Wir hatten dieses Jahr dreimal eines der dreirädrigen Lastenräder als Hochzeitsrad.
Mhm.
Also da sind die Leute wirklich vom Hochzeitshaus dann schön in der Innenstadt, weil bietet sich halt an, ja, weil da kann man auch schlecht mit dem Auto hin, weil es halt Fußgängerzone ist. Und sind damit dann an ins Café oder so gefahren. Also das ist auch immer richtig schön, ja, wenn das so gemacht wird. Genau. Und seit vor zwei Wochen haben wir auch nochmal eine neue Station sozusagen eingeweiht, in einer schönen Lastenradgarage. Mhm. Genau, weil wir gemerkt haben, dass wir die leider nicht über Nacht draußen stehen lassen können, weil dann am nächsten Morgen wieder Teile fehlen. Müssen wir die irgendwie jetzt immer schützen und irgendwo reinstellen. Da haben wir dort eine Lastengarage errichten können und haben dort auch ein E-Lastenrad reingestellt und ein kleines Kinderlastenrad.
Genau, also das ist eine, was ich gerade dachte, wie du beschriebst, wie mit dem Anhänger und was alles transportiert werden kann. Das eine ist ja die Größe und das irgendwie dann auf so ein Lastenrad oder den Anhänger zu packen. Das andere ist, man muss es ja trotzdem bewegen mit den Muskeln, die man so hat in seinem Körper. Und wenn es schwer wird, ist es halt schwer. Ist jetzt quasi, und ich habe damals bei der Erde, ich komme immer wieder darauf zurück, schon gedacht, boah, jetzt so ein bisschen Stromunterstützung wäre schon auch cool. War das jetzt auch der Gedanke bei euch? Und aber alle anderen haben keinen Strom bisher, oder?
Doch, wir haben schon eins mit Strom noch, das Zebra.
Ja.
Das hat auch Stromunterstützung. Ja, also privat habe ich mir dann auch irgendwann eins sozusagen mit Strom angeschafft. Da habe ich auch lange überlegt. Das Problem sind, die sind halt nochmal deutlich teurer.
Ja.
Also sind nochmal etwa doppelt so teuer wie die ohne Strom.
Was kostet so ein Lastenrad mit?
Also mit Akku, wenn man, sage ich mal, ein vernünftiges nimmt und nicht irgendeinen, also wenn man schon einigermaßen Qualität, weil das lohnt sich langfristig auf jeden Fall. Das haben wir auch gemerkt. Weil im Verleih werden die noch mal ein bisschen mehr beansprucht.
Auf jeden Fall, ja.
Als privat. So 6.000 Euro.
Krass.
So ab 5.000, 6.000 Euro geht es dann so los. Das ist halt. Ja. Und nach oben ist das dann auch nicht begrenzt. weil da gibt es inzwischen auch alle möglichen an technischen Spielereien, die man noch reinbauen kann. Genau. Deswegen, und das lohnt sich halt nur, wenn man wirklich entweder jeden Tag die Kinder schön in den Kindergarten fährt oder halt das regelmäßig nutzt. Ansonsten halt wirklich mehr gemeinschaftlich.
5.000, 6.000 Euro ohne Strom, dann ein bisschen weniger, aber auch nicht irgendwie nur ein Fuffi oder so. Wie macht ihr das denn? Wie schafft ihr die an? Mit was für Geld und Reparatur und all das?
Genau, also anschaffen gelingt uns nicht, weil dafür reichen die Spenden nicht. Das machen wir dann in der Regel mit Partnern. Also die ersten Räder wurden ja auch mit Crowdfunding angeschafft. Also quasi auch mit Spenden.
Ja.
das könnte man auch mal wieder versuchen. Eine Zeit lang haben wir immer mal so ein bisschen so Nachhaltigkeitswettbewerbe, das zum Beispiel Teilauto, die haben auch irgendwie mal so für alternative Mobilitätsformen da mal einige Preisgelder ausgelobt und sowas. Das geht, da kommt auch mal irgendwie ein Tausender rum, aber ja, das ist halt immer sehr unstet und sowas. Wir reparieren viel selber und schrauben selber dran rum, einfach um die Kosten zu senken, weil wir haben da auch ein, zwei Leute, die da recht fit sind. Das Problem ist aber eben auch, sobald es halt an diese Elektronik geht, das müssen dann wirklich Experten machen.
Ja.
Das ist wirklich kompliziert und da braucht man auch das technische Gerät und so weiter. Das ist nicht so einfach und das macht es auch allein, also nicht nur eine Anschaffung teurer, diese Elektrofahrräder, sondern auch im Unterhalt. Und das ist halt auch komplizierter in der Organisation, weil dann muss der Akku immer wieder aufgeladen werden.
Auf jeden Fall. Apropos Organisation, soweit ich weiß, gibt es unterschiedliche Standorte für die Fahrräder, ne? Also das eine leihe ich hier aus und das andere an einem anderen Ort in der Stadt. Aber das zu organisieren, du hast schon gesagt, die können nicht so gut draußen stehen bleiben. Was ist eigentlich für so einen Standort von einem Fahrrad wichtig?
Ja, also teilweise haben wir die Räder sozusagen an Läden angedockt, damit die halt nachts drinstehen können.
Geschützt. Das heißt, die Leute von dem Laden, die holen das dann abends rein.
Genau, ja, die holen das dann abends rein. Der Nachteil daran, also und dann kann man sich halt dort auch drin den Schlüssel holen. Alles wunderbar. Der Nachteil daran ist halt, man kommt nur zu Ladenöffnungszeiten ran.
Ja.
Genau, man kann sich ja theoretisch die Dinger auch über Nacht ausleihen. Das lassen wir sozusagen auch zu, wenn man halt dafür sorgt, dass sie sicher stehen. Genau, aber sonntags kommt man halt dann nie ran.
Ja.
Und deswegen machen wir es jetzt zunehmend so, dass wir, geschützte Standorte haben. Entweder halt die Box oder oben an der Uni haben wir auch so einen Standort. Da ist zwar nicht direkt was drumherum, aber der ist so halb überdacht und da guckt die Wache genau 24 Stunden da drauf. Sonst hätte man das auch dort nicht gemacht. Und dass man sich da einfach mit Zahlen kurz ausleihen kann. Weil dann ist zwar niemand da, der so direkt Fragen beantworten kann oder so, aber es klappt in den Läden meistens auch nicht, weil die auch noch was anderes zu tun haben. Aber dann kommt man halt im Prinzip 24/7 ran.
Was meinst du gerade mit Box?
Na, so eine Lastenradgarage. Also das ist so eine große Metallbox. Ja. An der Fachhochschule gibt es auch noch so eine. Das ist mehr so eine Art Käfig. ja, das ist leider notwendig, weil wir halt gemerkt haben, es kommt zu viel Vandalismus und eben, nächsten Tag fehlen dann Teile.
Zum einen das. Und was ich mich auch fragte, ist, wenn ich jetzt so ein Fahrrad benutze und dann... ja, geht mir was kaputt, sage ich dann Bescheid, oder? Also wie oft habt ihr quasi zu tun, irgendwie was an den Rädern auch zu reparieren?
Ja, unbedingt. Also das ist ganz wichtig, dass die Leute das, sage ich mal, mithelfen, weil wir können sehr genau nachvollziehen, wer wann welches Rad hatte. Also man kann sich da nicht verstecken, aber es ist natürlich wichtig, dass die Leute sagen, wenn egal was dran ist, dass wir das halt schnell reparieren können, schnell eintakten können oder dann zumindest die Nächsten informieren, hey, ihr braucht gar nicht erst kommen, heute funktioniert es nicht, weil das Rad halt kaputt ist. Das passiert, je nach Alter, sage ich mal, unterschiedlich. Ja, wir sind eigentlich ständig daran, die am Laufen zu halten. Und das passiert schon öfters. Und immer wenn man denkt, okay, jetzt ist mal alles wieder gut, kommt das Nächste. Irgendwoher der nächste Anruf und sagt, hey, hier ist wieder ein Platten. Ja, aber also wir haben ein paar Leute, die das machen. Wir bräuchten noch mehr Leute. Ah, ja. Definitiv, ja, unbedingt. Also ja, auch das ist natürlich wichtig beim Standort. Es braucht irgendjemanden möglichst nah anbei, der sich drum kümmert.
Also der im Zweifel dann, es ist jetzt ein Platten, sagt, okay, ich fahre heute Abend nochmal hin und mach das.
Ja, oder einfach öfters mal guckt, sozusagen ist da alles in Ordnung, weil wir natürlich auch manchmal Leute haben, die irgendwie denken, wir merken es nicht, wenn sie es kaputt wieder hinstellen. Aber das ist halt, wie gesagt, richtig blöd, wenn dann der Nächste hinkommt und sagt, boah, nee, jetzt geht's nicht, jetzt ist es erstmal kaputt. Und dann einfach, um diese Nachvollziehbarkeit auch, dass dann schnell merkt, wer da was verbockt hat.
Genau. Wie viele Leute seid ihr denn in der Orga-Gruppe? So.
Ja, wir waren lange Zeit relativ nur 4-5 Leute. Dadurch ist es nicht so vorwärts gegangen. Wir sind inzwischen ein paar mehr, würde sagen so 10.
Ja.
Aber wir suchen auch dringend noch Leute, weil wir haben noch ganz viele Ideen und Pläne. Und eigentlich ist auch der Bedarf da, dass wir noch mehr Räder hinstellen. Aber da wir es halt alles ehrenamtlich machen und ist natürlich so neben teilweise Vollzeitjob und Kindern nicht so viel Platz, also nicht so viel Zeit übrig. Ja, und wir könnten noch sehr viel mehr machen, wenn wir noch Leute haben, die sich um verschiedenste Dinge kümmern. Also auch nicht nur Schrauben, sondern eben auch einfach ab und zu mal hingucken zum Rad. Da muss man auch gar nicht so viel, sage ich mal, jetzt schrauben können. So einfach nur schauen, okay, ist das noch in Ordnung? Ist da noch Luft drauf? Quietscht es irgendwo? Und einfach diese Stationen zu betreuen oder halt auch in der Orga Fördermittel einwerben, sich eben mit anderen Partnern noch auseinandersetzen, dass wir vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal von der Stadt Förderung bekommen und da ein bisschen regelmäßiger irgendwie was kommt. Ja, und halt neue Dinge so auf den Weg bringen.
Soweit Kollegin Marie im Gespräch mit Florian von der Initiative Ella, Erfurts lang ersehntes Lastenrad. Wer mehr darüber erfahren möchte, kann das tun im Internet unter www.ella-lastenrad.de.
Found me, the night was so warm, I felt so profound. See, you felt a stirring, and I saw it too. Into the big world, who cares of truth? Like Brumbies, we ran all through the ranges. Never did I want to be a changing. You said you loved me, and I felt it too. But we were just kids, and you were just so far from home. 'Cause I'm born.